Es wird alternativlos sein. Unternehmen werden froh sein, wenn sie auf eine offene Stelle überhaupt 2 qualifizierte Bewerbungen erhalten werden. Also die werden die Finger danach lecken, wenn erfahrene Mitarbeitende anfangen wollen, bei denen zu arbeiten. Und es ist ja total klar, wir leben jetzt auf dem arbeitnehmenden Markt. Wir können entscheiden, wo wir letzten Endes hingehen.
Herzlich willkommen beim Her Career Podcast. Hier kommen Menschen zu Wort, die sich für eine vielfältige und gerechte Arbeitswelt einsetzen. Von der Her Career Expo Live und aus der Her Career Community. Die Alten sind träge, wissen immer alles besser und den Jungen mangelt es an Erfahrung. Vorurteile zwischen Alt und Jung gibt es viele. Durch den demografischen Wandel steigt der Druck auf Unternehmen, junge, qualifizierte MitarbeiterInnen für sich zu gewinnen und langfristig zu binden. Doch wie funktioniert generationsübergreifendes Miteinander für Wirtschaft und Gesellschaft? Darüber hat Anahita Ismail-Sadeh, unter anderem IT-Managerin bei Microsoft, mit Dr. Irene Kilubi gesprochen. Altersdiversität ist Irens Herzensthema. Sie ist die Initiatorin von Joint Generations.
Irene ist promovierte Wirtschaftsingenieurin, hat eine sehr beachtliche Konzernlaufbahn, war bei BMW lange unterwegs. Sie ist Speakerin, sie ist Unternehmerin, sie ist Investorin und vor allem ist sie auch CEO von Joint Generations. Und genau darum soll es heute gehen, um die Themen, für die sich Irene einsetzt im Kontext von Joint Generations, um die Diversitätsdimension, die sehr, sehr häufig vernachlässigt wird, und zwar die Diversitätsdimension des Alters. Wieso ist dieses Thema für dich so ein Anliegen, Irene?
Ja, du hast es richtig erkannt. Das ist leider eine Diversitätsdimension, die wenig Beachtung findet. Ja, und ich muss sagen, wir sind damals als Flüchtlinge vor knapp 30 Jahren, und ich bin erst 30 natürlich, ja, war leider so, dass wir eine der ersten schwarzen Menschen waren, die nach Deutschland gekommen sind. Wir lebten neben einem Pflegeheim. Und das war tatsächlich so, Kinder können grausam sein, aber die Omis, die waren mal so süß zu mir. Ja, die haben mal meine Haut gestreichelt und damals gab es auch die Werbung mit Perwoll. Deine Haut ist wie mit Perwoll gewaschen, meine Haare, meine Zöpfe wollten die mal anfassen. Und das war für mich mal so ein Zufluchtsort. Und ich wurde aber dann noch mehr gehänselt, weil die gesagt haben, hast du keine Freunde, du bist dann bei den Omis. Und das war mir dann letzten Endes egal. Um das ein bisschen kurz zu fassen, meine Mutter und meine Schwester sind auch beide Altenpflegerinnen. Und mir ist einfach aufgefallen hier in der westlichen Kultur, dass wir das Alter so wenig schätzen. Und später habe ich auch erfahren, dass es nicht nur in eine Richtung geht, dass ältere Menschen diskriminiert werden können, sondern auch junge Menschen. Und ich bin einfach vom Naturell sehr aufgeschlossen, dynamisch, energisch. Und ich bin dann bei einem großen Automobilkonzern eingestiegen. Ich war die Jüngste mit Abstand. Nächst ältere Kollege war 43 und war 25, also 18 Jahre Unterschied. Ich habe nie verstanden, warum alles, was ich getan habe, immer mit meinem Alter assoziiert wurde. Komm du erst mal in mein Alter, du bist noch viel zu jung. Na klar bist du dynamisch, aber mach das erstmal, das wird sich alles ändern. Und auch gegen anderen ausländischen Lieferanten, die haben ja gesagt, wo ist dein Chef? Ich so, mein Chef hat gesagt, ich darf das, ich darf die Entscheidung treffen, ich darf noch das Meeting durchführen. Und das hat irgendwie das Weltbild vieler Menschen nicht gepasst. Jung, schwarz, Frau und vielleicht auch noch smart. Und dann bin ich ins Berufsleben eingestiegen, habe sehr, sehr viele tolle Frauennetzwerke kennenlernen dürfen, mit denen ich gearbeitet habe, heute noch arbeite. Und dann habe ich gemerkt, dass der Fokus sehr stark auf Gender war. Und dann kamen immer mehr andere Diversitätsdimensionen zu. Ah, das Alter fehlte irgendwie. Da habe ich mich auch zurückbesinnt auf meine Hausarbeit, werde ich nie vergessen, im Schwerpunktfach Personalmanagement. Da habe ich meinem Professor gesagt, ich möchte gerne das Thema Age Diversity als personalpolitische Herausforderung behandeln. Da meinte er so zu mir, das Thema ist doch überhaupt nicht sexy. Mach doch lieber was mit Kultur, das passt doch zu dir. Hab's trotzdem gemacht. Und ja, der Rest ist Geschichte. Irgendwann habe ich gesagt, keiner widmet sich dem Thema. Wenige Initiativen kümmern sich um die lange der ganz jungen Gen Z und noch weniger um die von erfahrenen Menschen und noch viel, 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 viel weniger sich das zur Mission gemacht haben, Generationen zu verbinden. Und so ist Joint Generations entstanden.
Ich finde es auch immer sehr, sehr spannend, dass die Dimension des Alters so vernachlässigt wird, weil das ist ja eine, die betrifft ja wirklich jeden von uns, ne? Also das stetige Altern ist ja etwas, das verbindet uns alle. Es würde mich interessieren, was assoziierst du denn mit jung und was assoziierst du denn mit alt?
Tatsächlich hat das für mich mit Mindset zu tun. Beides. Wir lassen uns sehr, sehr viel von unserer Gesellschaft vorgeben. Es ist eigentlich für mich eigentlich nur eine Zahl, ja, ob da 3-0, 6-0, 5-5. Es fängt erstmal bei einem selber an, wie empfinde ich das Alter? Also ich gefühlt bin immer im besten Alter, auch nächstes Jahr, wenn ich ein Jahr älter bin, denke ich, wow, das ist das beste Alter ever. Du hast es so schön angesprochen, das Paradoxe ist ja, dass die einzige Diversitätsdimension, die wir alle gemeinsam haben. Ich wurde auch mal gefragt, Irene, hast du eigentlich Angst vom Älterwerden? Ich so, nö. Weil das gleiche Schicksal blüht uns ein. Also ich wäre ja traurig, wenn ich die Einzige wäre, die immer älter werden würde. Aber ich war 20, ich war 25, schöne Zeit, aber ich würde nicht umkehren wollen.
Jetzt bist du die ganze Zeit 29.
Ja, ne, so wie die Zeit vergeht, da war ich 25, 26, 27, 29. Nee, aber wie gesagt, ne, also ich bin offen, ja, ich bin 37 und bald 38. Ich freue mich auch so auf die Zeit, wenn ich 45 oder 50 bin, weil ich weiß, es ist richtig geil.
Und es ist ja auch ein Privileg, finde ich. Also es ist ja auch ein Privileg, alt werden zu dürfen. Ne? Also das vergisst man ja oft. Es ist ja, ich denke mir so, hey, du hast jetzt noch ein Jahr. Viele haben es nicht bis dahin. Also es hört sich jetzt blöd an, aber es ist doch wundervoll, alt zu werden und diese ganzen Erfahrungen zu haben.
Absolut. Ich sag immer, ich bin echt dankbar, dass ich jedes Jahr älter werden darf, dass ich noch hier bin und noch so viel machen kann.
Was ich tatsächlich auch finde, ist, dass es gesellschaftlich so ein bisschen eine Doppelmoral gibt hinsichtlich des Alterns von Frauen und von Männern. Also was ich zum Beispiel sehr bezeichnend fand, war, dass als Birgit Strohwange sich dafür entschied, sich die grauen Haare einfach rauswachsen zu lassen. Und sie hat ja vorher lange eine Perücke getragen und hat es dann quasi entblößt. Und dann wurde sie abgefeiert für ihren Mut. Und ich habe damals die Artikel gelesen und ich dachte mir so, wann wurde denn Richard Gere oder George Clooney mal gefeiert dafür, dass sie ihre grauen Haare zeigen? Und das Idealbild einer Frau ist, ewig auszusehen, als wäre sie 25. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Frauen massiv unter Druck setzen kann hinsichtlich des Alterns, oder?
Ja, absolut. Also ich sehe auch nicht nur, wir sprechen sehr oft über Wirtschaft, ja, aber es geht auch hier um Stereotype. Unseren Jugendwahn in der Gesellschaft und der wird sehr stark medial geprägt. Was wird mir vorgesetzt? Und genau das Thema, ne? Vielleicht kann jede von euch auch mal reflektieren, was verbindet ihr mit jung und alt, ja? Und das sind so Konnotationen, die uns vorgegeben werden. Alt muss ja nicht negativ sein, aber wir sind so sozialisiert worden, es als negativ zu betrachten. Deswegen, es geht ja auch in beide Richtungen. Also die Begriffe nennen sich einmal Adultismus, Diskriminierung gegenüber erfahrenen Menschen, dass man denkt, dass sie nicht mehr dynamisch sind und vor allen Dingen die kognitiven Fähigkeiten, überhaupt sich Skills, Kompetenzen anzueignen, irgendwie verblassen. Bei den jungen Menschen andersherum wird der Begriff Adultismus geprägt, bei den älteren Ageism, genau so rum. Adultismus bei den jungen Menschen, dass man denen nachsagt, du bist doch viel zu jung, du kannst doch keine Verantwortung übernehmen, du bist doch noch gar nicht reif genug, um Entscheidungen zu treffen. Und das erleben wir ganz stark, diese Ambivalenz in der Arbeitswelt. Also die Arbeitgeber schustern sich das immer zurecht. Reflektiert mal für euch, in welchen Arbeitsbereichen habt ihr oder könntet ihr Diskriminierung feststellen? Es fängt bei der Einstellung ein, bei der Entlohnung, bei der Karrierelaufbahn, bei der Beförderung. So viele Themen, da bist du entweder zu jung oder zu alt. Und das Schlimme ist, wir Frauen haben noch ein härteres Schicksal. Wir sind immer im falschen Alter. Ja, egal, dann sind wir zu jung und zu hübsch und wie auch immer und dann die Kombination zu alt etc. Überlegt doch mal, ab wann geht man im Arbeitsleben als zu alt? Was glaubt ihr? Also ich glaube, das sind 50. Laut Studien geht man ab 50 im Arbeitsleben als zu alt. Und da möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich war mal in einem Workshop. Als ich noch angestellt war, da ging es um Etikette. Ja, wie verhalten wir uns im Geschäftsleben? Wie sitzen wir ordentlich? Essen wir ordentlich? Und da hat unsere Dozentin, die war 70, uns erzählt von einem jungen Mann, den sie total faszinierend fand, der sehr engagiert war. Da kam ich mit meinen Mitte 20 immer auf die Idee, ja, wie jung, wie alt war er denn? Dann sagte sie 40. Alle haben gelacht. Aber für sie im Verhältnis ist es super jung, ja? Und ich denke, wir leben auch in einem anderen Zeitalter, wo 40 ist noch kein Alter. Also das ist ja super jung noch, selbst mit 60. Ja, ich kenne keine alten, senilen Menschen, die 60, 70 sind.
Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, diese Intersektionalität, weil ja auch nachgewiesenermaßen Altersdiskriminierung sich verstärkt, sobald man weiblich ist. Das heißt, es ist wie so oft so, Menschen mit schwarzer Hautfarbe zum Beispiel erfahren Diskriminierung, Frauen mit schwarzer Hautfarbe erfahren noch mehr Diskriminierung. Genauso ist es mit mehrgewichtigen Personen, genauso ist es mit älteren Personen. Was ich sehr spannend finde, Irene, in den letzten Jahren, würde ich sagen, gab es ja so einen richtigen Generationen-Hype. In dem Zuge wird ja alles sehr überspitzt dargestellt. Da sind die Boomer, da ist die Gen Z. Was, also zum einen, für all diejenigen, die diese Attribute nicht kennen, welche Eigenschaften werden denn mit der Gen Z oder mit dem Boomer assoziiert? Und was hältst du denn von dieser ganzen Generation-Thematik?
Ich hatte ja vor, ich glaube, knapp anderthalb Monaten einen Fernsehauftritt zu dem Thema bei ZDF. Da ging es tatsächlich um die Frage, ist die Gen Z faul? Und wir haben debattiert und ihr könnt euch ja vorstellen, ich war natürlich auf der Seite, nein, die sind nicht faul. Ich höre oft Kritik, wieso haben wir überhaupt diese Generationenkategorisierung? Ich sage dann immer, ich habe es nicht erfunden, das haben Soziologen erfunden, beziehungsweise entwickelt, ja. Es heißt ja nicht irgendwie, dass wir Menschen pauschalisieren möchten. Daher nochmal eine Frage an euch. Wer benutzt den Begriff Jugendliche? Wer benutzt den Begriff Studierende? Manche sind sich nicht sicher. Wer von euch benutzt den Begriff RentnerInnen? Ja, genau das Gleiche ist es mit den Kategorisierungen. Man geht davon aus, dass Menschen zum Beispiel 13 bis 17 irgendwelche gemeinsamen Attribute haben. Bei den 13 bis 17-Jährigen ist es meist die Pubertät, dass man sagt, hormonelle Veränderungen, dass sie ja ein bisschen rebellisch sind in dieser Phase. Und genau darum geht es bei den Generationenkategorien, aber in eine andere Richtung. Man sagt einfach, Menschen bestimmter Altersstufen, Altersgruppen haben eine gewisse Identität, wodurch geprägt, wie sie aufgewachsen sind, wie sie erzogen worden sind, welche Lebensumstände die hatten, welche Wirtschaftskrisen es gab. Deswegen sagen wir auch bei der Generation Z, die Corona-Generation, das hat die so dermaßen geprägt. Und wir behaupten immer, die suchen nur nach Sinn. Nein, mittlerweile Sinn und Sicherheit. Warum? Die waren eingesperrt in den besten Jahren, in Anführungsstrichen, ihres Lebens, wo sie sich entwickeln, sich selbst entdecken und entfalten können. Ja, deswegen reicht es nicht aus, wenn Arbeitgebende sagen, ja, die wollen nur Spaß haben, die wollen noch mehr, die wollen auch faires Gehalt haben. Das ist eine Generation, die die höchste Prozentzahl an mentalen Problemen vorzuweisen hat, dadurch, dass sie so aufgewachsen sind. Natürlich sind wir natürlich ja mit neuen Technologien aufgewachsen, als unsere Elterngeneration. Ja, und das wiederum, all das zusammengenommen in Summe, prägt unsere Identität und schlägt sich in unserer Handeln, Können, Fühlen, Wollen in der Gesellschaft und im Arbeitsleben wieder.
Es ist ja auch so, dass häufig Altersdiskriminierung passiert, ohne dass Unternehmen, Arbeitgeber, Führungskräfte das überhaupt beabsichtigen. Also ich stolper zum Beispiel immer wieder über Stellenanzeigen, wo Passagen drinstehen wie junges Team sucht frischen Nachwuchs. Und das ist ja nichts anderes als verpackte Altersdiskriminierung, weil sich dann sehr wahrscheinlich eine Person, die Ü50 ist, von dieser Zuschreibung nicht angesprochen fühlt, selbst wenn sie die beste Kandidatin oder der beste Kandidat für diese Stelle wäre. Was sind denn die Vorteile von Altersdiversität? Also wieso sollte jemand, der gar kein altruistisches Interesse hat an Altersdiversität, dafür sorgen, dass Teams altersdivers aufgestellt werden?
Also grundsätzlich, ja, wir kriegen es ja mit, zwei größte Herausforderungen, die Unternehmen haben, Fachkräftemangel und der demografische Wandel natürlich. Das heißt einfach, in Zukunft, es wird alternativlos sein. Unternehmen werden froh sein, wenn sie auf eine offene Stelle überhaupt zwei, ich betone, qualifizierte Bewerbungen erhalten werden. Also die werden die Finger danach lecken, wenn erfahrene Mitarbeitende anfangen wollen, bei denen zu arbeiten. Die Frage, die sich auch stellt, ist das Wissen und das Know-how erfahrener Mitarbeitende. Wie können wir das in Zukunft auch langfristig sichern und aber gleichzeitig uns attraktiv machen für die Nachwuchskräfte? Ja, weil es wird einfach kaum mehr welche geben. Und es ist total klar, wir leben jetzt auf dem Arbeitnehmendenmarkt. Wir können entscheiden, wo wir letzten Endes hingehen. Und neben dem, was du genannt hast, ja, weil Unternehmen sind natürlich sehr ROI getrieben, wollen Ergebnisse sehen, aber es ist ja auch gut für die Mitarbeitendenbindung, für das Unternehmensumfeld. Ich fand das doch sehr, sehr spannend. Da sagte mal eine junge Dame in meinem Podcast 18 zu mir, Irene, weißt du, mein Vater ist mein Vorbild. Ich will gar nicht in einem Unternehmen arbeiten, wo nur junge Leute sind, weil ich möchte ja auch etwas lernen. Wie soll ich denn mich weiterentwickeln und wachsen, wenn ich nur von Menschen umgeben bin, die die gleiche Lebenserfahrung haben, die mich gar nicht irgendwie beratschlagen können, was ich tun kann und wie ich weiter vorankomme. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ja?
Gibt es denn Fragen von eurer Seite? Ich würde dann drüber laufen und einfach das Mikrofon hinhalten.
Hi, ich bin gerade auch bei BMW tatsächlich im Praktikum. In meinem Team sind alle mehr als doppelt so alt wie ich, haben alle Töchter in meinem Alter tatsächlich. Wenn man, du meintest vorhin, dass ja auf Gen Z auch als faul eingestuft wird. Dafür gibt es ja, wenn das vielleicht so wäre, auch so einige Gründe. Ich wollte einfach mal fragen, die ganzen Leute, die jetzt doppelt so alt wie ich sind in meinem Team, haben eben alle Häuser gebaut, 2, 3 Kinder, sind in einer Zeit in das Arbeitsleben eingestiegen, wo noch der Wachstum weitaus mehr auch, also mehr Zukunftsperspektive gegeben war. Da hat jetzt halt Gen Z ein bisschen eine andere Situation. Wie geht man mit den Leuten um, wenn man selber erklären soll, aus welcher Situation man da kommt als Gen Z und wie man damit umgeht, wie man es den Leuten am besten klar macht, die eben Boomer sind.
Ja, sehr schön. Das war auch eines meiner Argumentationen, als ich diesen Auftritt hatte bei ZDF, dass ich gesagt habe, wir vergleichen die Äpfel mit Birnen. Ihr seid im ganz anderen Kontext aufgewachsen, unsere Elterngeneration. Ja, natürlich haben die einen Wohlstand erarbeitet, es war auch wesentlich einfacher. Die heutige Jugend, die kann sich kaum ein Eigenheim leisten. Das ist auch die Generation, die am längsten noch bei den Eltern zu Hause bleibt. Dann natürlich die Gehälter. Ganz ehrlich, wir haben auch ganz andere Verträge bekommen, wie die Leute vor 10, 15, 20 Jahren. Es ist immer schade, wenn sich eine gewisse Generation immer rechtfertigen muss. Ich versuche das dann immer so zu lösen, zu sagen, versuch doch mal unsere Lebensrealität zu verstehen. Hör mir doch auch mal zu. Stell mir doch einfach Fragen. Das haben wir so stark verlernt in unserer Gesellschaft. Wir gehen immer von Annahmen aus. Fragen, frag doch erstmal. Geh nicht davon aus, dass eine Person irgendwie bestimmte Vorstellungen, Werte hat oder per se dieses, das ist auch sehr, sehr vermessen, einer gesamten Generation vorzuwerfen, sie sei faul. Ein Grund natürlich, ihr habt den Vorteil, ihr habt die Möglichkeit aufzustehen, für euch einzustehen. Das beste Beispiel ist Work-Life-Balance. Das waren die Babyboomer und die Gen Xler, die das einfach zuerst thematisiert haben. Aber die hatten einfach nicht den Kontext, auch nicht die Rahmenbedingungen, das durchzusetzen. Jetzt habt ihr als Gen Z die Möglichkeit, das durchzusetzen. Dann würde ich hingehen und sagen, Mama, Papa, Oma, Opa, das ist doch super. Ihr habt euch das auch gewünscht. Schade, dass es bei euch nicht geklappt hat. Aber freut euch doch für uns. Freut euch, dass ihr wenigstens noch Rente bekommt. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Ich bin unsicher. Auch euch einfach auch mal zu öffnen, damit die das genau verstehen, wie es euch geht. Weil andererseits werdet ihr belächelt, aber andererseits haben die auch vielleicht ein bisschen Angst vor euch. Das ist so Gegenseitigkeit. Die junge Generation hat Angst, nicht ernst genommen zu werden. Die erfahrene Generation hat Angst, übervorteilt zu werden oder dass ihr undankbar seid. Das wird ja auch oft unterstellt, was wir alles für euch aufgebaut haben. Ja, und da muss man wirklich in den Dialog treten, sich gegenseitig austauschen.
Siehst du generell noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen der Gen Z und den Boomern? Weil wir sprechen ja eigentlich immer nur über die Unterschiede, oder?
Ja, absolut. Was haben Menschen gemeinsam? Alle wollen gesehen und gehört werden. Alle wollen gewertschätzt werden. Und es gibt hier wirklich Empathie. Jeder hat seine Bedenken. Die Vorurteile kommen ja meistens durch Angst oder ich habe ja nur Angst vor etwas, was ich nicht kenne oder was mich unsicher macht, was mich stutzig macht. Und der einzige Weg, dem zu begegnen, ist, mich dem zu stellen. Deswegen es ist alternativlos, ja. Und es ist wirklich so, es wird uns um unsere Gesellschaft letzten Endes weiter voranzutreiben, weil ich höre immer wieder so, die Gen Z, die möchte alles verändern, sie denkt, sie hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nein, liebe Leute, das ist nicht die Gen Z, das ist unser normaler Kultur- und Wertewandel. Wir haben das mit neuen Technologien zu tun und es ist nun mal so, dass wenn die ältere Generation irgendwann nicht mehr da ist, das ist dann die Generation, die morgen die Gen Xler und Boomer sind, die müssen es mitgestalten und natürlich wollen die auch ein Mitspracherecht haben. Ja, und dann ist keinem geholfen, wenn man gegeneinander kämpft. Man muss im Gegenteil miteinander kämpfen, weil eine Generation alleine wird es nicht schaffen.
Und ich habe noch ganz viele Fragen gesehen.
Danke sehr. Ja, ich hätte einmal eine generelle Frage und zwar zur Arbeitsplatzsicherheit. Ich bin jetzt 33 und ich kenne die leider nicht. Ich möchte aber wieder daran glauben. Was ich kenne, ist die ewige Praktikantenstelle, die ganz praktisch ist. Da hat man immer sehr gut ausgebildete Leute. Nach einem Jahr sind die wieder weg, da kommt der Nächste und der Nächste. Ich kenne Schwangerschaftsvertretungen, ich kenne Fixed-Term-Contracts. Aber diese tolle, klassische Arbeitsplatzsicherheit eben von der Babyboomer-Generation, ja, ich bin hier schon 10, 15 Jahre im Unternehmen, da denke ich immer, wow, das klingt nach Disney, das kenne ich aber nicht. Und gibt es das wieder? Kann man da noch daran glauben oder ist es eigentlich nur noch Employer Branding und False Marketing?
Also ich glaube, das ist so ein genereller Trend, dass es einfach immer mehr Freelancer geben wird in Zukunft, ne? So ein bisschen amerikanisches Modell. Das ist auch wieder einfach so ein Wandel, der sich einfach ergeben wird. Nichtsdestotrotz, ich höre oft die Aussage, dass die junge Generation nicht mehr loyal ist. Da sage ich natürlich, warum soll ich denn loyal sein, wenn ich mit befristeten Arbeitsverträgen abgespeist werde? Wenn ich gar nicht weiß, was in Zukunft auf mich zukommt? Wenn ich nur arbeite, um zu leben, ja? Also wenn ich jeden Cent umdrehen muss, da brauche ich nicht loyal zu sein. Ganz im Gegenteil. Ja, und das ist so eine Mindestvoraussetzung. Das ist wieder dieser Trugschluss, dass die junge Generation gar keine Sicherheit braucht. Aber du sprichst es gerade an, ja? Also beides. Irgendwie muss man diese Balance irgendwie schaffen, dass man irgendwie beides kriegt. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube tatsächlich, der Trend wird immer mehr ein Freelancer sein, aber ganz ehrlich, wenn ihr was dagegen tun wollt, ich habe es ja betont, wir sind auf dem Arbeitnehmendenmarkt. Ihr könnt jetzt sagen, hierarchische Strukturen, nein, ich habe keine Lust mehr drauf. Mit geringen Gehältern abgespeist, nein, ich habe keine Lust mehr drauf. Weil die werden sich die Finger nach euch lechzen. Ihr habt wirklich die Chance, wie keine Generation jemals zuvor, die Arbeitswelt nochmal komplett neu umzukrempeln, wirklich zu entscheiden, wie wollen wir in Zukunft arbeiten. Weil ihr könnt Nein sagen. Unsere Eltern konnten nicht Nein sagen. Die mussten alles hinnehmen, was der Vorgesetzte oder der Arbeitgeber gesagt hat. Und unsere Eltern sind auch aufgewachsen, obrigkeitshörig zu sein. Und das habt ihr nicht durch die sozialen Medien, durch die neuen Technologien. Dann nutzt das verdammt nochmal.
Ich habe auch eine kurze Frage. Wie stehst du zu dem Thema, wie erhalten wir in den nächsten Jahrzehnten unseren Wohlstand? Wir merken, wir verlieren zunehmend unsere Vorreiter-Innovatorenrolle. Wir automatisieren immer mehr. Wir sagen, ja, Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Wir automatisieren aber auch mehr. Wo siehst du die Chancen und Potenziale? Was können wir auch als Land tun?
Oh, da machst du ein großes Fass auf, ne? Das geht schon sehr ins Politische. Ich glaube einfach, wir haben uns zu sehr auf diesen Wohlstand ausgeruht. Wir haben uns zu sehr auf die bestehenden Kompetenzen. Es ist einfach so, Deutschland ist noch Weltmarktführer, was die Automobilbranche anbelangt, was Logistikbereich anbelangt. Und wir waren einfach zu langsam. Wir müssen jetzt gucken, wie wir wirklich nachholen, nachrüsten müssen. Deswegen ist auch Diversity so wichtig. Deswegen brauchen wir jede Einzelne von uns. Wir brauchen Frauen, die in MINT-Berufe gehen. Wir brauchen immer mehr Menschen, die wirklich auch sich dafür einsetzen, im Innovationsbereich tätig zu sein. Gerade Forschung und Wissenschaft, ja, was einfach sehr langwierig ist. Wir investieren auch zu wenig. Wir sind immer nur für schnellen Profit. Aber wenn wir wirklich innovativ sein müssen, dann müssen wir auch in Bereiche investieren, zum Beispiel die Technology oder forschungsintensive Technologien oder Produkte, wo man einfach erstmal das Risiko eingehen muss, dass man 6, 8 Jahre erstmal das Produkt entwickeln muss, bevor wir überhaupt innovieren können. Dann das Thema Fehlerkultur ist bei uns zu wenig ausgeprägt. Wir haben viel zu viel Angst. Jemand, der gegründet hat, einmal gescheitert ist, wo ich das eigentlich immer vermessen finde, zu sagen, ein Mensch ist gescheitert, weil wir Menschen scheitern nicht, sondern unser Vorhaben scheitert. Wir können noch weitermachen, neue Projekte ins Leben rufen. Und das fehlt mir so ein bisschen, diese Fehlerkultur. Ich darf auch Fehler machen. Ich darf mich auch ausprobieren, ohne irgendwie die Angst haben zu müssen, mein finanzielles Polster aufgeben zu müssen. Das fängt bei so vielen Themen an, auch Frauen, die Kinder haben, ja, die könnten viel mehr machen, wenn sie die Möglichkeit hätten und wüssten, mein Kind ist versorgt, ich werde trotzdem ausreichend honoriert und vielleicht auch in Randgebiete gehen, ne? Also da, wo wir vielleicht denken, das ist nicht so sexy für uns, innovieren, weil das machen die anderen Länder auch, ja. Wir warten immer erst ab und gucken, ist es erfolgreich, dann ist aber schon zu spät.
Was denkst du denn, wo wir in 10 Jahren im Hinblick auf Diversität in der Arbeitswelt stehen werden?
Ich habe natürlich 2 Optionen, ne? So wie so ein Zukunftsforscher, so Szenarien zu sehen. Mein Worst-Case-Szenario wäre, dass wir uns immer wieder zurückentwickeln, weil wir zwar, ich merke das, wir reden sehr, sehr viel darüber, es kommt auch so ein bisschen Stimmung, nicht schon wieder das Thema, nicht schon wieder, haben wir nicht andere Probleme. Gerade auch im Themenbereich Gender Diversity merke ich das sehr, sehr stark, dass da so ein Gegenwind kommt. Dass die Leute sagen, ist es denn jetzt nicht endlich mal gut? Wo ich dann sage, Leute, wir bräuchten nicht ständig drüber zu reden, wenn wir das schon alles erreicht hätten. Dann müssen wir erst recht noch, bis es dir an den Ohren raushängt. Also anscheinend haben wir noch nicht genug geredet und getan und gemacht, sonst wären wir jetzt ganz, ganz anders. Also es ist immer noch de facto so, dass Frauen geringer entlohnt werden. Es ist immer noch de facto so, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer noch nicht adäquat ist. Es ist de facto so, dass Menschen, die nicht der Norm entsprechen, immer noch diskriminiert werden. Sei es, ich bin homosexuell oder ich habe einen anderen Migrationshintergrund, eine andere Religion, ich trage ein Kopftuch. Also wenn wir schon so weit wären, ja, dann müssten wir nicht mehr drüber sprechen. Das heißt also, es kann durchaus Worst-Case-Szenario sein, dass wir in 10 Jahren entweder Rückschritte machen oder immer noch da sind, wo wir sind und uns nicht weiterentwickelt haben. Mein Wunsch-Szenario ist natürlich so, dass es gar nicht mehr auffällt, dass es gar nicht mehr thematisiert wird, dass man gar nicht merkt, also so gehe ich zum Beispiel durchs Leben. Ich gehe auch nicht durchs Leben, ich bin eine schwarze Frau, sondern, ja, also das wäre ja total vermessen. Nee, nein, aber es gibt auch diesen Song, das muss ich nochmal sagen, ne? Von Michael Jackson, Black or White. Da singt er mit Kali Kalken am Ende, I'm not gonna spend my life being a color. Und das sage ich auch allen, das wäre mein Wunschszenario, dass wir nicht unser Leben damit verbringen, ein Geschlecht zu sein, ein Alter zu sein, eine Sexualität, eine Religion, das sind wir nicht. Wir sind Menschen, das haben wir alle gemeinsam.
Wir hoffen, das Gespräch hat dir gefallen. Wenn du mehr über Her Career erfahren willst, besuche uns im Netz unter her-career.com und komm zur nächsten Her Career Expo nach München. Abonniere gerne unseren Newsletter mit spannenden Interviews, Veranstaltungstipps, MentorInnen und vielem mehr unter her-career.com/newsletter. Wir freuen uns, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.